Wir setzen alles daran, eine wachsende Gemeinschaft echter, leidenschaftlicher und konsequenter Nachfolger Jesu in und für Bonn-Beuel zu sein, die ihre Mitmenschen die Liebe Gottes weitergibt und Gott verehrt. Kommt euch das bekannt vor? Habt ihr das schon mal irgendwo gelesen oder gehört? Ich setze mal fort. Wir wollen eine gesunde, wachsende Gemeinde von echten, leidenschaftlichen und konsequenten Nachfolgern Jesu Christi in und für Bonn-Beuel sein, die, jetzt haltet euch fest, die bewusst und natürlich Beuler unterschiedlichen Alters, Geschlechts und Nationalität und sozialen Status mit dem Evangelium erreichen und in das Gemeindeleben integrieren. Dann heißt es weiter, die Christen in Beuel zur Nachfolge Jesu herausfordern und sie im Prozess des geistlichen Wachstums individuell begleiten, mit dem Ziel, sie zur Mündigkeit und geistlichen Reife zu führen, die ihren Mitgliedern ermöglicht und sie dabei fördert, sich mit ihren Gaben und Fähigkeiten in der Gemeinde und für das Wohl der Stadt einzusetzen und die Leiter entdeckt und fördert, damit diese neue Kleingruppen, Dienste und Gemeinden aufbauen und entwickeln können. Vor über 10 Jahren sind wir hier in Beuel gestartet und diese Vision hat sich, glaube ich, so sehr früh herauskristallisiert und wir haben sie auf unsere Website geschrieben und in unser Leitbild und jedes Mitglied müsste eine Kopie davon zu Hause haben. Und ich weiß nicht, ob wir oft genug dieses Leitbild rauskramen. Ich merke das immer im Gespräch, wenn neue Mitglieder vorgestellt werden, dass wir dann dieses Leitbild quasi nochmal vorstellen und besprechen. Diese Vision hat Gott uns gegeben und wir haben uns auf den Weg gemacht, gemeinsam Jesus nachzufolgen. Das war so unser Motto, haben wir auch auf Tassen gedruckt letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr so eine schöne Tasse habt. 10 Jahre gemeinsam Jesus nachfolgen. Und ich glaube, es ist wunderbar zu sehen, dass Gott vieles von dem, was wir uns damals vor 10 Jahren im Glauben vielleicht auch groß auf die Fahne geschrieben haben, dass Gott vieles von dem in uns und durch uns und manchmal sicherlich auch trotz uns verwirklicht hat, dass etwas geschehen ist in unserer Mitte. Wenn wir jetzt durch die Reihen gehen, dann stellen wir fest, viele Leute sind in den 10 Jahren neu dazugekommen. Tatsächlich dürften wir erleben, dass wir geistig gewachsen sind, dass neue Leiter und Mitarbeiter, wir sind ja als Gemeinde auch im Prozess, Diakone und Älteste einzusetzen, all diese Dinge. Und ich glaube, das Schönste ist, und ich möchte uns daran erinnern, auch jetzt mitten zwischen allen Katastrophen und bei Sonnenschein, das Schönste ist, Gott ist noch nicht fertig mit uns. Haben wir das Ziel schon erreicht? Nein, haben wir noch nicht. Und wahrscheinlich, solange wir hier auf dieser Erde am Leben und am Werkeln sind, werden wir es auch noch nicht erreicht haben. Aber ich bin einfach dankbar für all das, was Gott schon geschenkt hat. Das wollen wir auch nicht vergessen. Dafür wollen wir Gott danken. Und ich glaube, wir haben allen Grund, auch gespannt zu sein, was Gott noch vorhat mit uns. Allein wenn ich schaue, dass er uns diese Räume geschenkt hat, das hätten wir wahrscheinlich vor einem Jahr gar nicht für möglich gehalten, weil ich glaube, da waren wir gerade alle frustriert, dass das wieder nicht geklappt hatte mit der einen Immobilie, die wir kaufen wollten und da auch schon Geld investiert hatten und das hat dann doch nicht funktioniert. Und Gott hat uns hier diese Räume geschenkt und wir sind gespannt. Das sind ja Räume, die einen Zweck haben, den Zweck haben, ein Ort zu sein, nicht nur für uns als Gemeinde, dass wir schön bequem hier sitzen können mit Abstand, sondern dass wir viel mehr Leute einladen können. Und die Tatsache ist ja immer noch, dass es 66.000 Einwohner in Bonn-Beuel allein gibt, die Jesus noch nicht kennen, die zu keiner Gemeinde gehören. Und diese Menschen zu erreichen, plus all die anderen in der Region und darüber hinaus, ich glaube, mittlerweile hat sich unser ganzer Fokus als Gemeinde, ja, am Anfang hatten wir einen sehr starken Fokus auf Beuel und ich glaube, mittlerweile haben wir doch eine größere Perspektive bekommen. Und die Frage ist, was heißt das eigentlich? Was heißt das eigentlich, Jesus nachzufolgen? Was heißt das, Menschen zu Jüngern zu machen? Das, was so im Zentrum unserer Vision und unser Motto steht. Und ich möchte heute uns mitnehmen in einen Bibeltext, den ihr wahrscheinlich auswendig kennt oder zumindest schon mal gehört habt und wahrscheinlich auch schon die ein oder andere Predigt dazu gehört habt, nämlich aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 28, Vers 19 und 20a. Ich habe die Predigt überschrieben, das Kleingedruckte beim Jüngermachen. Nach der Auferstehung gibt Jesus seinen Jüngern einen Auftrag. Das ist kurz bevor er in den Himmel auffährt und zu seinem himmlischen Vater zurückkehrt. Und Matthäus, der selbst Augenzeuge ist von diesem Ereignis, er berichtet davon. Und wir lesen dann, wie er das schreibt, was Jesus seinen Jüngern quasi als letzte Worte mit auf den Weg gegeben hat. Dort heißt es, geht nun hin, sagt Jesus zu seinen Jüngern, und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Das Hauptverb in diesem Satz, im Griechischen wird das deutlicher als im Deutschen, ist ganz klar Macht zu Jüngern. Das ist im Griechischen ein Wort. Macht zu Jüngern. Und es ist deshalb, glaube ich, sehr richtig, dass gerade in den letzten Jahrzehnten viele Pastoren und Leiter von Gemeinden und Missionswerken und Bibelschulen gesagt haben, das, was Jesus uns hier gegeben hat, ist ein Jüngerschaftsauftrag, es ist ein Jüngermachbefehl. Das Jüngermachen, das steht im Vordergrund. Und das ist, glaube ich, richtig. Und so haben wir es ja auch in unserer Vision formuliert. Jüngerschaft ist der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens. Mir persönlich ist aber in den letzten Jahren aufgefallen, im Nachdenken und auch in der persönlichen Jüngerschaft, auch in der Arbeit, im Dienst, im Missionswerk, wo wir uns auch Jünger machen, ganz vorne auf die Fahne geschrieben haben, ist mir aufgefallen, dass unsere Jüngerschaft und unsere Vorstellung und auch die Praxis, wie wir Jüngerschaft leben, schnell in der Gefahr steht, einseitig zu werden. Also konkret beobachte ich schon, dass gerade in der westlichen Welt, dass wir so eine Tendenz haben zu Individualisierung, zu einer gewissen Innerlichkeit oder nach innen gekehrtheit, wenn wir über Jüngerschaft nachdenken, sowohl des Einzelnen als auch der Gemeinde und auch, das denke ich, dürfen wir auch mal so sagen, auch zu einer gewissen Bequemlichkeit im Blick auf Jüngerschaft und das Jüngermachen. Und ich glaube, dass gerade der Auftrag Jesu in Matthäus 28 da ein hilfreiches Korrektiv bietet, nämlich in drei Partizipien. Partizipien sind ja Verben für die Fachleute unter uns, die eine besondere Funktion haben. Sie sind dem Hauptverb unterordnen und erklären quasi das, was Jesus mit Jünger machen meint, etwas näher. Und es sind drei Verben, die Partizipien, die dort im Fokus stehen. Einmal das Gehen, das Taufen. So, ich hoffe, dass die Präsentation auch gleich weitergeht. Genau, das Gehen, das Taufen und das Lehren. Und in der Kirchengeschichte, das ist ganz spannend, das ist eine Geschichte nochmal für sich, aber in der Kirchengeschichte ist es interessant zu sehen, dass in verschiedenen Zeiten, in verschiedenen, man könnte vielleicht auch sagen, Epochen von Gottes Heilshandeln mit seiner Gemeinde, dass dort verschiedene Aspekte von diesem Jüngermachbefehl in den Vordergrund gerückt sind. Zum Beispiel bei Nikolaus Graf zu Zinzendorf, dem Begründer der Herrnhuter Brüdergemeinde und der daraus entstandenen Weltmissionsarbeit im 18. Jahrhundert, da rückte der Missionsbefehl in den Vordergrund. Und deswegen wird in vielen Bibeln auch heute noch, bei diesen Versen steht dann der Missionsbefehl. Ja? Und es ist gar nicht falsch, denn wir haben es ja hier gelesen, es steht ja ganz klar, geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern. Alle Völker heißt Menschen aus allen Völkern. Die Einheitsübersetzung hat das so übersetzt, geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Und die Missionare der Herrnhuter Brüdergemeinde, die folgten Gottes Ruf und sie zogen buchstäblich mit ihrem Sarg aus in die Mission. Zu den Heiden, die gerade erst frisch entdeckt worden waren in aller Welt. Und aus dieser ersten missionarischen Bewegung ist eine ganze Missionsbewegung, eine globale Missionsbewegung entstanden, die auch heute noch sagt, ist doch ganz klar, Matthäus 28 ist der Missionsauftrag, der Missionsbefehl. Wenn wir also über Jüngerschaft und über Jüngermachen nachdenken, dann müssen wir uns fragen, wie gehen wir zu den Menschen aus allen Völkern? Und die Not ist groß. Ich weiß, Zahlen in der Mission, das ist immer sehr schwierig. Meistens sind es sehr grobe Schätzungen und manchmal auch ein bisschen übertrieben. Aber wenn man sehr vorsichtig schätzt, dann gibt es wirklich über 1 Milliarde Menschen auf dieser Welt, die noch nie den Namen Jesus gehört haben. Die niemanden kennen, der Jesus kennt. Könnt ihr euch das vorstellen? Über 1 Milliarde. Das sind wirklich die, ich sag mal, unerreichtesten Menschen von den unerreichtesten. Vor kurzem erzählte unser Missionar Alex Steinbach von einem Dorf im Dschungel Myanmars. Einige Christen aus Thailand, die zu der gleichen Volksgruppe gehört hatten, haben es irgendwie geschafft über die Grenze und sind also in dieses Dschungeldorf hinein und haben dann angefangen, in diesem Dorf von Jesus zu erzählen. Und wisst ihr, innerhalb weniger Tage meldet sich fast alle Familien aus dem Dorf und sagen, wir wollen Christen werden. In diesen Regionen gibt es halt sehr viel Schamanismus, Okkultismus und so weiter. Und eine der ersten Amtshandlungen für Menschen in solchen Dörfern ist dann normalerweise, dass man sich trifft und all die Geisterkettchen und was es da nicht alles gibt, dass man das halt eben wirklich öffentlich verbrennt, um zu sagen, das ist jetzt für uns gestorben. Also sagen die, okay, ihr wollt Christen werden, wir machen ein großes Feuer auf dem Dorfplatz und alle, die Christen werden wollen, bringen alle eure Geisterkettchen und Amulette und was auch immer ihr habt und wir verbrennen es. Und so entstand eine lange Schlange vor diesem Feuer. Und der Erste, der in der Reihe stand, war der Dorfschamane. Waren die Missionare natürlich ein bisschen überrascht. Und dann sagt er, schaut mal, wir haben über das Radio schon vor einiger Zeit von Jesus gehört. Aber wir wussten nicht, wie man Christ wird. Und deswegen sind wir so froh, dass ihr jetzt gekommen seid in unser Dorf und dass ihr uns jetzt zeigt und erklärt, wie wir Christen werden können. Was meint ihr, wie viele Völker und Dörfer dieser Welt noch darauf warten, dass Christen sich auf den Weg machen und zu ihnen hingehen, um ihnen von Jesus zu erzählen? Auch hier, es gibt eine ganz vorsichtige Schätzung, dass es mindestens 7000 Volksgruppen gibt. Und manche dieser Volksgruppen haben Millionen von Menschen, die dazugehören. 7000 Volksgruppen auf dieser Welt haben noch nie von Jesus gehört. Keine Christen oder kaum Christen, keine Gemeinden, keine Bibel, all diese ganzen Dinge. 7000. Es hört sich erst einmal sehr viel an und es ist auch sehr viel. Das Interessante ist, wenn man die Zahl der christlichen Gemeinden gegen diese 7000 Volksgruppen aufwiegt, dann muss man sagen, es gibt mindestens auf jede einzelne unerreichte Volksgruppe 100 christliche Gemeinden, mindestens, wahrscheinlich mehr. Je nachdem natürlich, wie man das dann zählt. Also mindestens 100 Gemeinden auf eine Volksgruppe. Und wenn man sich das dann so mal vergleicht zahlenmäßig, ja, kann man mit 100 Gemeinden eine Volksgruppe erreichen? Vielleicht schon, oder? Hört sich das vielleicht nicht mehr ganz so unrealistisch und unmöglich an. Und wenn wir über Jüngerschaft nachdenken, dann ist die Frage nicht, ob wir gehen, sondern wie wir gehen und wohin wir gehen. Und da hat mir persönlich Elke Meyer von Wycliffe geholfen. Sie erzählt, wie sie selbst als junge Missionarin den Ruf in die Mission gefolgt ist nach Peru. Und in der Vorbereitung in ihren Missionsdienst nach Peru zu gehen, hat sie sich auch Gedanken gemacht über zum Beispiel Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und dann hat sie überlegt, okay, ne, Gott sendet uns nach Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Und was ist das denn? Da hat sie gesagt, ja gut, Jerusalem ist wahrscheinlich meine Stadt, wo ich halt wohne. Judäa ist vielleicht die Region, in der ich lebe. Samaria, da wusste sie nicht ganz genau. Aber Peru wusste sie, das ist der Ruf an die Enden der Erde für sie. Und dann ist sie ausgereist als Missionarin und kurze Zeit in Peru hat sich auf einmal ihre Welt gedreht. Und auf einmal stellte sie fest, dass der Ort in Peru, in dem sie lebte, wo sie erst dachte, das ist Ende der Welt, stellt sie fest, das ist mein Jerusalem geworden. Und Deutschland, ihre Familie, ihre Heimatgemeinde, die fühlten sich auf einmal an wie das Ende der Welt. Und sie hat sich dann gefragt, ja, was jetzt? Und da hat ihr auch ein kleines Wörtchen in Apostelgeschichte 1, Vers 8 geholfen, nämlich das Wörtchen und. Die Apostelgeschichte erzählt ja, wie das Evangelium von Jerusalem über Judäa, Samaria bis an die Enden der Welt damals in das Römische Reich nach Rom gekommen ist. Aber Gottes Mission hat ja nicht in Jerusalem aufgehört, als es nach Judäa ging. Gott war ja in Jerusalem und in Judäa und in Samaria und an den Enden der Erde zugleich am Werk. Wenn ihr den Zusammenhang lest in Matthäus 28, da merkt ihr gleich, Jesus hat die ganze Welt im Blick. Jeden Einzelnen, aber auch die ganze Welt. Jesus ist der Herr des Universums. Er will, dass aus allen Völkern Menschen zu Jüngern werden. Und er lädt uns als seine Jünger ein, in Jerusalem und in Judäa und in Samaria und an den Enden der Erde, Teil von Gottes Mission zu werden. Und die Frage ist, wie bist du, wie bin ich Teil von Gottes Mission? Wo ist dein Jerusalem? Und wie bist du dort, wo du bist? Das ist wahrscheinlich dein Jerusalem. Wie bist du dort Teil von Gottes Mission? Was ist dein Judäa? Könnte vielleicht sagen, deine Heimat oder deine Region, in der du zu Hause bist. Ja, ich denke, heute, wenn wir über Katastrophengebiet sprechen, das ist unsere Region. Ja, das ist, wo wir leben. Auch wenn es uns vielleicht direkt nicht betroffen hat, Gott sei Dank, leben in unserer Region Menschen, die obdachlos geworden sind über Nacht. Manche haben ihre Hinterbliebenen verloren. Oder warten, hoffen, dass sie doch irgendwo irgendwie noch lebend gefunden werden. Das ist unsere Region. Der eine definiert das vielleicht ein bisschen breiter, der ein bisschen einer, aber wo ist unser Judäa? Und wie sind wir dort Teil von Gottes Mission? Wo ist unser Samaria? Ich denke, Samaria können wir am besten so definieren, dass wir sagen, die Menschen, die wir am liebsten ignorieren, wenn wir sagen, ach, bloß nicht die, das ist dein Samaria. Und das ist sehr verschieden. Ne? Für manche sind das vielleicht die Flüchtlinge, für andere sind es die Nachbarn, die so schwierig sind. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen noch irgendwas ganz anderes. Aber denk mal drüber nach. Wo sind die Menschen, wo du sagst, oh, hoffentlich nicht die. Also an die möchte ich jetzt am liebsten nicht denken. Und Gott sagt, und ich bin dort am Werk. Und ich möchte, dass du Teil auch von meiner Mission unter den Samaritern bist, unter den Menschen, die du nicht so magst und denen du am liebsten aus dem Weg gehst. Und dann bis an die Enden der Erde, dort, wo wir vielleicht gar nicht mehr so leicht hinkommen, da, wo wir vielleicht schwer selber hinkommen. Das ist die große Frage für uns heute. Wo gehst du hin? Wie setzt du dich in deinem Jerusalem, in deinem Judäa, in deinem Samaria und bis an die Enden der Erde ein? Und ich verrate euch etwas. Vielleicht ist es ein Aha-Erlebnis. Du kannst immer nur an einem Ort zur selben Zeit sein. Egal wo du bist, du kannst nur an diesem einen Ort sein. Ich auch, jeder von uns. Selbst Jesus, als er auf dieser Erde lebte, konnte immer nur an einem Ort zur gleichen Zeit sein. Und die Frage ist natürlich, wie können wir dann in Jerusalem und Judäa und Samaria und an die Enden der Erde tätig sein? Ich glaube, wir haben viele Möglichkeiten. Das Erste und das Wichtigste ist das Gebet. Das dürfen wir niemals vergessen. Das Gebet ist alles, das Allerwichtigste, weil Gott letztlich derjenige ist, der tatsächlich an jedem Ort, zu jeder Zeit alles tun kann. Das Gebet. Dein Gebet kann an allen Orten der Welt gleichzeitig sein. Dein Geld ist ganz, ganz interessant. Gerade in einer globalen Welt kann unser Geld überall helfen. Deine Ermutigung, dein Trost, dein einfach mal anrufen und fragen, wie es geht. Dein Know-how, ja, vielleicht hast du bestimmte Kompetenzen, Fähigkeiten, Erfahrungen, die du einbringen kannst. All diese Dinge und noch viel mehr können durch Gottes Gnade weltweit Menschen zu Jüngern machen. Selbst da, wo wir selbst mit unserem Körper quasi gar nicht erst hinkommen. Jesus fordert uns heraus. Was es heißt, in Judäa und Samaria Menschen zu Jüngern zu machen, das haben unsere Glaubensväter, die Täufer, am eigenen Leib erfahren im 16. Jahrhundert. Sie wurden verfolgt, sie wurden vertrieben, sie wurden verachtet. Und für sie, das ist ganz interessant, war Matthäus 28 der Taufbefehl. Steht ja da. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Taufen heißt ja wörtlich im Prinzip nichts anderes als in Wasser eintauchen. Und das ist zu einem Symbol geworden, zu einem Symbol für Menschen, die sich unter den Namen des dreieinigen Gottes, unter den Namen Jesu Christi stellen und die sagen, der dreieinige Gott ist jetzt mein Herr. Ich ordne mich ein in den Herrschaftsbereich dieses dreieinigen Gottes. Wer im Namen von Jesus Christus getauft wird, der tritt also in seinen Herrschaftsbereich und unterstellt sich auch seiner Fürsorge. Das hat die Basisbibel schön erklärt. Und Siebenthal sagt auch, das geht letztlich darum, dass man übereignet, sich selbst übereignet an den dreieinigen Gott oder dass man die Zugehörigkeit zu Gott zum Ausdruck bringt. Wir reden hier bei den Täufern im 16. Jahrhundert nicht von Zwangstaufen, die gab es leider auch in der Kirchengeschichte. Nein, die Täufer, die haben im 16. Jahrhundert häufig unter Lebensgefahr, weil sie verfolgt wurden, haben sie Menschen getauft. Und zwar nicht Menschen, die sie überredet haben oder denen sie etwas geboten haben, ganz im Gegenteil. Das waren Menschen, die gesagt haben, ganz bewusst und freiwillig und aus Überzeugung, lasse ich mich taufen, weil ich an Jesus Christus glaube, weil ich ihm nachfolgen will, weil ich Teil von seiner Gemeinde werden will. Und bis heute ist die Taufe auch in unserer Gemeinde ein sehr prägendes und ein sehr schönes Erlebnis im Leben von jedem einzelnen Christen und auch von uns als Gemeinde. Und deswegen feiern wir Tauffeste, weil es ein Fest ist, weil es etwas Wunderbares ist, wenn Menschen zu Gottes Familie sich bekennen und das auch sichtbar machen, dass sie den Herrschaftsbereich gewechselt haben, dass sie jetzt zu Gottes Familie dazugehören. Zwei Aspekte möchte ich aber hier nochmal betonen, die wir als Täufer manchmal bei der Taufe übersehen oder vernachlässigen. Wenn ich sie euch nenne, ihr werdet sagen, ja, ist doch logisch, ne? Aber ich glaube, manchmal stehen wir in der Gefahr, das zu übersehen. Das eine ist, wir taufen uns nicht selbst. Wir werden getauft. In vielen Religionen gibt es so Reinigungsrituale, wo Menschen sich reinigen, um dann vor Gott treten zu können. Nur im Christentum, da kann sich der Einzelne nicht selbst reinigen. Im Kern unseres Glaubens, im Evangelium, ist es so verankert. Jemand hat das mal sehr schön zusammengefasst. Und ich werde nicht müde, das immer und immer wiederholen, weil es einfach so zentral und so wichtig ist. Ich bin sündiger, als ich mir selbst eingestehen kann. Aber geliebter und angenommen in Jesus Christus. Mehr, als ich jemals zu hoffen gewagt habe. Als Christen müssen wir gerettet werden, weil wir es nicht selber schaffen. Und die Taufe erinnert uns daran, dass wir völlig auf Gottes Gnade angewiesen sind. Und solange du nicht bereit bist, das einzugestehen, kannst du kein Christ werden. Vielleicht bist du aber Christ und du fühlst dich schwach und elend. Und dann möchte ich dich heute ermutigen. Nimm die Wahrheit des Evangeliums auch als Christ für dich ganz persönlich neu in Anspruch. Ich bin sündiger, als ich mir selbst eingestehen kann, aber geliebter und angenommener in Jesus Christus, mehr als ich jemals zu hoffen gewagt habe. Denn das Evangelium, das ist nicht nur das ABC unseres Glaubens, das ist das A bis Z. Wir wachsen niemals über das Evangelium hinaus in der Nachfolge, sondern wir wachsen immer nur tiefer hinein. Wir taufen uns nicht selbst, wir werden getauft. Das ist das Erste, was wir uns ganz bewusst nochmal in Erinnerung rufen müssen. Und das Zweite ist, wir werden in Gottes Familie, in die Gemeinde hineingetauft. Jüngerschaft und Christsein kann niemals eine reine Privatsache sein. Als Nachfolger Jesu werden wir Teil von Gottes Familie, weltweit, aber auch konkret vor Ort in einer Gemeinde. Bei Two All Nations sagen wir immer, ein Christ ohne Gemeinde ist wie ein Kind ohne Familie. Und was das für Kinder bedeutet, ohne Familie aufzuwachsen, davon haben wir auch tausende von Geschichten. Und wir geben unser Allerbestes bei Two All Nations, immer wieder zu helfen, dass Kinder wieder eine Familie bekommen. Weil Kinder gehören in eine Familie. Wenn das nicht möglich ist, dann ist es immer sehr, sehr schwierig. Und so gehören Christen auch in eine Gemeinde. Als Jünger Jesu sind wir völlig auf Gott, auf sein unverdientes Wohlwollen angewiesen und ebenso aufeinander in der Gemeinde. Und wenn du immer noch versuchst, auf eigene Faust, mit eigener Anstrengung Gott zu gefallen, dann bitte ich dich, gib auf und setz dein Vertrauen auf Jesus. Er und nur er kann die Schuld deines Lebens wieder gut machen. Nur Jesus kann dich zu einem neuen Menschen machen. Nur Jesus kommt mit dir an sein gutes Ziel. Und wenn du noch nicht getauft wurdest, dann geh diesen Schritt des Gehorsams und werde Teil von Gottes Familie. Gerade wir Männer, wir haben da so einen besonderen Stolz, merke ich immer wieder. Ja? Wir glauben, dass Selbstständigkeit ein Zeichen von Stärke ist. Auch jetzt in der Krise. Ja? Aber wisst ihr, einsam ist nicht männlich, sondern dämlich. Wir brauchen einander. Ich habe mal ein paar Bibelverse zusammengesucht. In Sprüche 27, Vers 17. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Oder in Prediger 4, Vers 12. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Wir brauchen gegenseitige Ermutigung und Korrektur in der Nachfolge. Und dann sind wir schon beim dritten Aspekt, nämlich dem Lehren und dem Lehrbefehl, wie Luther das sehr betont hat. Dort heißt es ja ganz klar, und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Luther reagierte sicherlich auch auf die Missstände seiner Zeit und stellte deswegen die Verkündigung des Evangeliums uns eine gute, gesunde Lehre in allen Bereichen des Lebens, sei es in der Gemeinde oder auch in der Familie. Er stellte das in den Vordergrund. Und sicherlich ist Jünger machen mehr als nur lehren. Das haben wir ja jetzt schon besprochen. Aber die Lehre spielt eine sehr wichtige Rolle. Und das Interessante ist ja, hier im Text steht einmal das Halten. Ja, das wird auch anders übersetzt befolgen oder tun. Die Elberfelder übersetzt bewahren, aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man das nicht falsch versteht. Es geht nicht darum, dass man nur irgendwelche Inhalte konserviert und dafür sorgt, dass die nicht verloren gehen. Sondern hier geht es um Erkenntnisse, die zur Tat werden. Lehre, die verinnerlicht wird, um dann von innen heraus das ganze Leben zu verändern. Dann alles, was ich euch geboten habe oder was ich euch aufgetragen hatte, und jetzt könnte man quasi alle Gebote und Aufforderungen Jesu in den Evangelien durchgehen oder auch in der ganzen Bibel. Das ist übrigens auch keine schlechte Aufgabe, wenn ihr in der Bibel lest, dass ihr immer wieder auch markiert, wo es so ganz klare Aufträge gibt. Ja, das gibt manchmal auch Klarheit darüber, was eigentlich, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat, wie wir ein gutes Leben führen können. Und wenn wir das machen, dann kommen wir natürlich früher oder später wieder beim Jüngermachbefehl an, beim Taufbefehl, beim Missionsbefehl. Und so schließt sich dieser Kreis, von dem Paulus an Timotheus schreibt, was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertraut zuverlässigen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren. Ja, wir sprechen dann von Multiplikation, wenn sich das vervielfältigt, wenn wir das weitergeben, was wir gelernt haben aus 2. Timotheus 2, Vers 2. Und deswegen bieten wir ja auch Glaubenskurse an, wir bieten Mentoring an, Seelsorge, gute Literatur und natürlich die Hauskreise, die Kleingruppen, die Predigt hier vorne, alle Möglichkeiten, dass wir die Bibel lesen, dass wir uns gegenseitig unterstützen in der Nachfolge, damit wir wachsen und reifen können. Was wir häufig dabei übersehen, ist mir aufgefallen, gerade auch wenn wir so aus Familien kommen, die christlich sind und wir, sag ich mal, mit dem christlichen Glauben aufgewachsen sind und vieles für uns so ganz normal ist, was hier so passiert und was die Bibel so sagt, dann übersehen wir manchmal, dass die Lehre, von der Jesus hier spricht, ja nicht nur etwas ist, das sich an Gläubige richtet oder an Christen, sondern es ist auch, glaube ich, ein sehr wesentliches Mittel für Evangelisation. Was meine ich damit? Also wir verbinden ja mit Evangelisation meistens so irgendwie besondere Menschen, sprechen bei besonderen Anlässen besondere Dinge und dann passieren besondere Dinge. So. Da kommen Menschen zum Glauben und alle wundern und freuen sich. Ne? Und das ist toll, ich habe da gar nichts gegen. Ja? Bin ich voll dafür. Schwierig wird das, wenn wir diese evangelistische Verkündigung trennen von der Lehrpredigt. Ja? Und dann manchmal nennen wir das dann so das Schwarzbrot, ja? Da, wo wir dann als Christen, fortgeschrittene Christen, ne, dann, da können wir uns dann schon mit ernähren und so und dann werden wir besonders fromm oder besonders geistlich stark oder reif oder was auch immer. Ich glaube, wir müssen neu Evangelisation durch Lehre im ganzheitlichen Sinne entdecken und entwickeln. Wisst ihr, niemand möchte die Katze im Sack kaufen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jede Möglichkeit nutzen, im Kleinen und im Großen, um Menschen ganz ehrlich zu erklären und ich denke auch mit unserem Leben zu veranschaulichen, was das Evangelium eigentlich für uns bedeutet. Wir sollten die Menschen nicht nur sagen, dass sie Sünder sind, sondern wir sollten ihnen erzählen, wie wir selbst durch die Kraft des Evangeliums verändert worden sind. Ich weiß nicht, ob ihr diese Erfahrung schon mal gemacht habt, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man tatsächlich den Menschen erzählt, wie Gott meine Sündhaftigkeit, meine Schwächen benutzt hat oder verändert hat, dann schauen die Menschen mit solchen Augen zu und denen geht oft der Mund nicht mehr zu. Und dagegen kann man auch nicht argumentieren, weil ihr habt es ja erlebt. Ja? Das, was wir erlebt haben an der verändernden Kraft in unserem Leben, das ist, glaube ich, das allergrößte Zeugnis, das wir haben. Ja, manchmal müssen wir dann auch als Christen unsere Schuld bekennen Und ich glaube, das tut uns allen gut. Und wenn wir an das Evangelium glauben, dann ist das ja auch eigentlich gar kein Problem. Es hat eine große Kraft. Pastor Rick Warren hat das einmal sehr schön in einen Satz zusammengefasst, der mir auch immer wieder eine Hilfe ist. Er sagte, deine größte Schwäche, dein größter Schmerz möchte Gott zu deinem fruchtbarsten Dienst machen. Vielleicht sogar zu deiner Lebensaufgabe. Denk mal drüber nach. Deine größte Schwäche, dein größter Schmerz, wo du sagst, das war wirklich schwer oder da habe ich immer noch dran zu knabbern. Das sind genau die Dinge, die deinem Bruder oder deiner Schwester oder deinen Nachbarn, deine Familienangehörigen, Menschen, die vielleicht jetzt in einer Katastrophe alles verloren haben, die diesen Menschen helfen können. Weil das nicht irgendetwas Theoretisches ist, so 5 Schritte zum besseren Leben oder zum Erfolg oder was auch immer, sondern weil es etwas ist, das ihr persönlich erlebt habt, wo ihr erfahren habt, dass Gott euch Kraft gegeben hat, dass Gott euch geheilt hat, dass Gott euch Stärke gegeben hat, trotz Widrigkeiten an ihm festzuhalten. Ich denke, es ist auch ein guter Zeitpunkt, unsere Herzen und unsere Häuser zu öffnen, nicht nur für katastrophenbetroffene Menschen, sondern auch für unsere Nachbarn, für unsere Kollegen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, zu sehen, wie Christen leben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier mit dem Lehren. Ja, das ist nicht nur Lehre, die von der Kanzel kommt. Ihr werdet das nicht glauben, aber die meisten Menschen, die den christlichen Glauben den Rücken zugekehrt haben, die wissen eigentlich überhaupt gar nichts über den christlichen Glauben. Sie haben nur irgendwelche Vorurteile, die sie vielleicht irgendwo aus den Medien haben oder irgendwelche einzelne schlechte Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und wo ist dann der Raum? Der Raum, wo sie Jesus kennenlernen können, wo sie Fragen stellen können, wo sie ihre Sorgen teilen können. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir als Christen, als Einzelne und auch als Gemeinde, das immer wieder im Blick haben, diesen Raum für Veränderungen zu schaffen. Im Englischen gibt es so eine Phrase, belong before belief. Wenn man das so wörtlich übersetzt, heißt das so ungefähr, dazugehören, bevor man glaubt. Und ich meine damit nicht, dass wir jetzt nicht Christen zu Gemeindemitgliedern machen, aber ich denke, wir sollten den Menschen die Möglichkeit geben, dass sie das Miteinander in der Gemeinde erleben und kennenlernen können. Dass sie sehen können, worauf sie sich dort einlassen, bevor sie dann entscheiden und sich darauf einlassen und Jesus ihr Leben anvertrauen. Johann Mattis von der MB-Mission, der erzählt mal vor kurzem eine Geschichte aus einer Gemeindegründung in der Ukraine. Und zwar hat sich diese kleine Gemeindegründung in einer Wohnung eingemietet bei einer Rentnerin. So, und jetzt kommt also diese Omi, der diese Wohnung gehört, die sie da vermietet an diese Gemeinde, kommt jetzt selbst jeden Sonntag in den Gottesdienst. Und sie ist nicht gläubig, aber sie findet die Menschen nett. Und wenn sie schon da ist, dann hilft sie auch beim Abwaschen und beim Dekorieren und beim Aufräumen. Und seit neuestem spendet sie auch und deckt im Prinzip fast damit die ganzen Mietkosten. Ja, so kann das auch gehen, ne? Müssen wir als Gemeinde nochmal überlegen, wen wir da noch einladen könnten. Und sie ist noch gar nicht Christ geworden. Ne? Gibt es eine Garantie, dass sie jetzt Christ wird? Ich denke nicht. Ja, es gibt keine Garantie. Es ist eine persönliche Entscheidung, die diese Frau früher oder später treffen wird müssen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon gestiegen, weil sie jetzt in einem Prozess ist. Obwohl sie noch kein Jünger Jesu ist, ist sie in einem Prozess, ein Jünger Jesu zu werden. Und auch wenn sie sich noch nicht zu Jesus bekannt hat und noch vieles noch nicht versteht, ja, hilft ihr das, diese Schritte zu gehen und das kennenzulernen, um dann wirklich auch eine Entscheidung zu treffen, wo sie sagt, ich habe hier nicht die Katze im Sack gekauft, sondern ich will das. Ich habe das gesehen und ich habe das erlebt und ich will das. Ich will mein Leben Jesus anvertrauen, ich will zu dieser Gemeinde gehören. Wo gibt es in deinem Leben Menschen, mit denen du ins Gespräch kommen kannst über den Glauben? Ich erinnere mich an eine Einsatzgruppe, ich glaube, das war ein Baueinsatz nach Thailand. Und einer der christlichen Handwerker hat seinen nicht-christlichen Freund eingeladen und gesagt, okay, also du musst den Einsatz selbst bezahlen, das sind ein paar tausend Euro. Du kommst 3 Wochen, nimmst du Urlaub für diese Zeit, wo du bei dem Baueinsatz mithelfen kannst und dann kommst du mit nach Thailand mit mir und baust dieses Kinderheim für uns. Und wisst ihr, dieser Mann, der kein Christ war, der sagt, ja, das mache ich. Das ist auf der eigenen Kosten, 3 Wochen Urlaub, nach Thailand gefahren mit seinem christlichen Freund und der Baugruppe. Und so lebt er und arbeitet er 3 Wochen lang mit Christen auf dem Bau. Und am Ende der Zeit hat er sich entschieden und gesagt, ich will Christ werden und ich will mich hier in Thailand noch taufen lassen. Wo kannst du Raum in deinem Leben schaffen, dass Menschen Jesus kennenlernen und Veränderung erfahren? Was hindert uns daran, wenn wir jetzt zum Beispiel helfen fahren? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, den Flutopfern zu helfen. Was hindert uns daran, unsere Nachbarn und Freunde, die Jesus vielleicht noch nicht kennen, einfach mit einzuladen zu der Truppe und zu sagen, hey, ich fahre dahin, willst du mit? Ich bin gespannt und ich bin überzeugt, dass wenn wir so ganz natürlich unser Leben mit den Menschen teilen, dann nehmen wir sie mit in einen Prozess der Lehre. Ja, natürlich, wo wir keine Garantien haben, wie das am Ende ausgeht, aber wir wissen, am Ende haben wir Raum geschaffen für Veränderung. Viele von uns werden sich in den nächsten Tagen und Wochen in den wohlverdienten Urlaub begeben. Und das ist auch gut so. Ja, es ist gut, dass wir auch mal Zeit haben, wo wir uns erholen können, wo wir uns entspannen können. Aber auch dort wollen wir als Jünger Jesu Augen und Ohren offen halten für Gelegenheiten und Begegnungen, Menschen einen Schritt weiter zu oder mit Jesus zu führen. Wenn wir Jesus folgen und in seinem Auftrag Jünger machen, dann wollen wir nicht vergessen, zu gehen, zu taufen und zu lehren. Wir wollen Teil von Gottes Familie und Mission werden. Wir wollen Raum für Veränderung schaffen, damit Menschen aus allen Völkern Jesus nachfolgen. Dallas Willard schreibt, Jünger wird man unterwegs. Welchen Aspekt beim Jüngermachen hast du vielleicht aus dem Blick verloren? Wo du sagst, stimmt, das habe ich irgendwie vergessen. Oder vielleicht gibt es etwas, wo du sagst, das möchte ich jetzt ganz bewusst in Angriff nehmen. Vielleicht das Gehen, vielleicht das Taufen, vielleicht das Raum schaffen für Veränderung. Wir wollen gleich zusammen beten. Ich möchte dich einladen, im Stillen oder vielleicht auch in einem lauten Gebet, Gott zu bitten, dass er dir zeigt, wo dein nächster Glaubensschritt ist. Wir sind ja alle gemeinsam unterwegs. Wir haben ja gesagt, gemeinsam Jesus nachfolgen. Ich möchte uns einladen, dass wir ganz bewusst heute eine Entscheidung treffen und sagen, vor Gott, vielleicht vor einem Zeugen, ja, vielleicht erzählst du es noch jemandem, um das wirklich auch festzumachen, will ich diesen Glaubensschritt gehen, was auch immer das gerade für dich ist, damit wir gemeinsam Jesus nachfolgen und so Menschen aus allen Völkern Jesus kennenlernen und ihm nachfolgen.